Herzlich willkommen zur Bibelstunde heute, am warmen Sonntagnachmittag nach dem Pfingstjugendtreffen. Wenn man übers Gelände geht, dann sieht man die Spuren so ein bisschen noch. Es waren viele Leute da, viele tausend Leute da und das Gelände ist so ein bisschen niedergetrampelt. Nicht nur Spuren am Gelände, auch Spuren bei den Mitarbeitern. Manche erschöpft, manche müde, aber alle erfüllt irgendwie. Aber hoffentlich sind auch Spuren hinterlassen worden bei den vielen Teilnehmern, in der Weise, dass Christus ihnen begegnet ist in der Zeit hier in Aidlingen und in der Weise, dass sein Wort Spuren in ihren Herzen hinterlassen hat und es sie nicht mehr loslässt, was sie hier erlebt oder was sie hier festgemacht haben. Das wünschen wir uns. Wir hören gleich noch mehr von Schwester Birgit, was am Wochenende so alles passiert ist. Ich möchte einige Ansagen am Anfang der Bibelstunde schon loswerden, dann haben wir es hinter uns und müssen uns nachher nicht mehr drum kümmern. In der kommenden Woche sind noch Pfingstferien, darum findet kein Mittwochskreis statt und auch kein Kinderprogramm während der nächsten Sonntagsbibelstunde. Wir laden Sie ein am Donnerstag, frohen Leichnam, zum Christustag. Viele verschiedene Lokalitäten, aber auch in Herrenberg zum Beispiel mit Bischof Singh und einer Gruppe aus Indien. Flyer gibt es am Ausgang. Dann laden wir Sie ein zum Jahresfest der Karmelmission am 25. Juni in Schorndorf. Und natürlich herzliche Einladung zur nächsten Bibelstunde hier am Sonntag mit einer Gruppe aus Uganda. Die nennen sich Off to Mission und die waren auch beim Pfingstjugendtreffen da und die werden nächsten Sonntag die Bibelstunde mitgestalten. Jetzt herzlich willkommen, Schwester Birgit, mit einigen Eindrücken vom Pfingstjugendtreffen.
Ja, ich freue mich, dass ich heute Ihnen, die Sie durch Gebet, Gaben, manche auch durch praktische Unterstützung des Jugendtreffen begleitet haben, zusammenfassend ein bisschen vom Jugendtreffen erzählen. Ich selber gehöre seit vielen Jahren, ich glaube schon seit über 20 Jahren, zum Programmteam. Um alles auszudrücken, was für mich das Jugendtreffen war, würde ich sagen, dieses Jahr einfach nur beschämend. Ich habe da gar kein anderes Wort dafür. Das ist ja nicht so, dass im Vorfeld alles so einfach ist. Programmplanung, sonstige Abläufe. Manche Stelle habe ich gedacht, warum machen wir das eigentlich als Schwesternschaft? Warum geben wir uns das jedes Jahr? Aber nach dem, was ich jetzt so erlebt habe oder was wir erlebt haben, tritt doch manches klein-klein hinter Gottes Wirken zurück. Und wir wissen, und unsere Referenten haben das gesagt und die Teilnehmer haben das auch gesagt, wir haben gespürt, dass dieser Fleck Erde umbetet ist. Und das sind auch Ihre Gebete, die Gebete unserer Ruhestandsschwestern und vieler anderer Freunde. Vielen Dank dafür. Als Team haben wir im letzten Juli ziemlich schnell beschlossen, dass es um Nachfolge gehen sollte. Angesichts zunehmender Verfolgung weltweit wollten wir sowohl den Gewinn als auch die Kosten von Nachfolge beleuchten. Auch wohl wissen, dass wir vielleicht manche damit ein bisschen überfordern. Wohin? Mir nach. Jesus. Zugrunde lag der Text aus Matthäus 4, 18 und folgende, wo Jesus an den See geht und die Jünger beruft. Und dann macht Gott, was eben nur Gott machen kann und führt Dinge zusammen, die nur er so zusammenführen kann. Ich möchte Ihnen einfach einen kleinen Videoausschnitt geben von Freunden, die Jesus uns zum Jugendtreffen einfach dazugeführt hat. Es gab ein Lied, was das Jugendtreffen umrahmt hat. Das hieß Christ is enough. Jesus ist genug. Und dazu haben unsere indischen Freunde der Netanya-Kirche getanzt. 17-jährige Mädchen, die ihr Christsein in einem Land leben, wo Christsein eben nicht so leicht ist. Und sie haben das mit ihrem Tanz versucht, dieses Lied zu umrahmen. Der erste Teil ist also Christus ist genug. Und dann geht's in den zweiten Teil. Vielleicht kennen Sie dieses Lied. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Die erste Vertonung fand das Lied 1959, wurde auf vielen Billy Graham Veranstaltungen gesungen. Und ich hätte nicht für möglich gehalten, dass das heute nochmal richtig Bedeutung bekommen kann. Aber es hat es. In Deutsch, in Englisch. Und die Jugendlichen beim Pfingstjugendtreffen fanden das auch nicht komisch, dass da jetzt Inder sind, sondern ganz im Gegenteil. Sie haben gemerkt, da kostet Christsein richtig was und haben sich davon ansprechen und berühren lassen. Ja, einfach mal ein kleiner Eindruck von der Bühne. Aber alles fängt natürlich mit Anreise an. Und die war noch trocken. Oder wieder trocken. Das erste Unwetter bahnte sich schon Samstag 14 Uhr an. Und wir haben gedacht, oh nein, wir werden doch nicht das Gelände räumen müssen, bevor es richtig losgeht. Und man konnte es richtig auf dem Regenradar sehen, wie das sozusagen scharf die Kurve gekratzt hat, aber nochmal an uns vorbeiging. Und das war uns ein wirkliches Geschenk, dass wir ohne Gefahr das Jugendtreffen beginnen konnten und es auch sonst ohne Unwetter weiterführen konnten. Und auch das ist eine Folge von Gebet und nicht Zufall oder so. Ja, und Liebe geht ja durch den Magen, wissen Sie ja auch. Das Essen muss stimmen und meistens hat es auch gereicht. Und auch offensichtlich geschmeckt. Genau, wohin? Wohin war der Samstagabend? Und Florian Esche, ein Wortakrobat, ein Wortkünstler, sagen wir es mal so, hat diesen Bibeltext aus Matthäus 4 in besonderer Weise dargeboten. Und da war er zum ersten Mal schon richtig präsent. Und wir haben jeden Tag diesen Bibeltext, komm, ich will euch zu Menschenfischern machen, wiedergesprochen und die Jugendlichen eingeladen, ihn doch bis zum Ende des Treffens auswendig zu lernen und wenn möglich in einer Abschlussveranstaltung uns auf kreative Art und Weise darzubieten. Als Gedicht, als Theaterstück, als Lied. Und alle diese Dinge kamen tatsächlich zustande. Und wer möchte, kann ja mal auf der Homepage vom Jugendtreffen sich ein Video anschauen von einem Jugendkreis, die sich dann Zebedeus genannt haben. Sehr nett. Genau, die Band hat die Lieder sehr rockig und mitreißend dargeboten, das war sehr schön. Aber wir haben natürlich auch traditionelle Instrumente. Und wir hatten auch am Samstagabend einen kleinen Schwesternchor, denn es war nicht irgendein Jugendtreffen, es war das 70. Und vor vielleicht 15 oder 20 Jahren gab es schon mal einen Schwesternauftritt mit einem Lied, We are sisters, sisters in the Lord. Und als Gastgeber wollten wir so begrüßen, aber nicht nur wir, wir hatten auch noch den Jugendchor, auch in sehr mitreißender Weise die Teilnehmer mitgenommen hat. Ja, nochmal zurück zu unseren indischen Freunden. Eckhard Graf, Pastor Eckhard Graf und Bischof Singh, nicht zu verwechseln mit dem Sundar Singh, aber auch ein Bischof Singh aus Indien, haben das Treffen bereichert. Sie haben am Samstagabend erzählt, wie sie ihr eigenes Christsein in Indien leben und waren auch am Montag nochmal im Gottesdienst zu hören. Und da ging es dann wirklich auch um den Preis der Nachfolge. Sehr beeindruckend für viele. Und viele haben sich auch sehr anspornen lassen, für diese Kirche und für die Projekte, die sie in Indien haben, zu spenden. Also für mich sehr beeindruckend, kleines Beispiel. Zwischen Abschlussveranstaltung und letztem Seminar kommt ein 15-jähriger Junge, klopft mir auf die Schulter und sagt, Sie, ich habe vergessen, im Gottesdienst zu opfern, weil mein Geldbeutel war im Zelt. Aber kann ich das bitte noch irgendwo machen? Dann wollte ich ihm schon erklären, wie er zum Mutterhaus rüberlaufen kann und habe gedacht, ach, du, ich bin doch auch eine Schwester und wenn du mir vertraust, kannst du mir auch das Geld geben. Mhm. Ich habe meine Hände aufgemacht, er hat seinen ganzen Geldbeutel da reingeschüttet und ist freudestrahlend wieder abgezogen. Also was mich daran beeindruckt hat, ist, dass da Sinn und Verstand für, ich gebe was für ein Projekt, wo Christen sind, denen es ganz anders geht als mir. Und dass das angekommen ist, das hat mich selber sehr begeistert. Ja, und auch diese Art zu tanzen hat mich begeistert. Man kann auch in so einer Metallschüssel stehen und tanzen, sogar auf dem Rand, und ein Licht auf dem Kopf und zwei in den Händen haben, das geht. Aber ich glaube nur, wenn man indisch ist. Eike Schmidt, Objekttheater. Am ersten Abend hat er versucht, mit diesen LED-Lampen zu erklären, ohne Worte, wie eine Lampe die andere ansteckt und zum Leuchten bringt. Manche wollten sich darauf einlassen, manche Lampen, andere nicht. Bei manchen musste sogar die Batterie von der eigenen Lampe für die andere gegeben werden. Die eine war dann halt nicht mehr leuchtend, dafür leuchtete die andere. Also ich habe gar nichts kapiert, aber die Teenies offensichtlich schon, die haben sehr viel aus diesem Theaterstück gezogen. Ja, und dann kam noch Dundu zum Schluss des Samstagsabends. Dundu ist eine Figur, 2,80 Meter groß, wird von 5 Puppenspielern geführt, macht wirklich Bewegungen wie Menschen, sehr beeindruckend und leuchtet eben. Und versymbolisierte also praktisch Jesus, der erleuchtet ist, um andere anzustecken und ja, hat dazu eingeladen. Und hinter ihm gingen dann die Seelsorgemitarbeiter mit Lampen und man konnte also von diesem Licht Jesu sich anstecken lassen, wenn man Gespräch gesucht hat. Und apropos Gespräch wurde sehr viel in Anspruch genommen, was uns wirklich gefreut hat, weil es viele Probleme, Gedanken und auch Entschlüsse und auch fest oder wieder neu festmachende Hingabebezeugungen gab. Das war toll und es war zwar ein steiler Einstieg in den Samstagabend, aber nichtsdestotrotz, es geht ja immer um Leben oder Tod. Ja, das Wetter. Das Wetter war nicht immer so toll, aber kein Grund, irgendwie schlechter Laune zu sein. Da kann man auch als Schwester noch lachen. Es war auch nicht immer ganz so warm, aber egal. Genau, man kann auch aus dem Hundenapf sein Essen nehmen. Ja, 70. Pfingstjugendtreffen. Schwester Heidemarie Führer, hier links, hat früher das Programmteam geleitet und viele spannende Erfahrungen mit dem Jugendtreffen und Gottes Wirken gehabt und hat uns davon ein bisschen erzählt. Und in der Mitte ist Luis aus Eitlingen, das vierte Mal beim Jugendtreffen, und hat so seine Geschichte erzählt. Und was wir mit dem Jubiläum oder mit der Benennung dieses Jubiläums wollten, ist nicht zu zeigen, oh, guck mal, wie toll, es gibt schon 70 Jahre Jugendtreffen, sondern Jugendtreffen sah zu jeder Zeit anders aus, hatte andere Formen. Ja, es gab also auch eine Geburtstagstorte von einer der jetzt kommenden Bibelschülerinnen, die Konditormeisterin ist. Die hat diese Torte und 69 andere gebacken und sozusagen auf Spende weitergegeben. Also früher haben Schwestern am Pfingsten gepredigt, Schwester Elisabeth Schlotterbeck. Gab es schon auch männliche Referenten und ein paar Jugendliche in einem kleinen Zelt. Konnte man für eine D-Mark 50 teilnehmen? Brauchte man 2 Wolldecken fürs Stroh? Und sah der Chor auch ein bisschen anders aus? Und wenn es geregnet hat, dann war die Unterkunft halt so. Aber es ging immer ums Gleiche. Es ging immer um Jesus. Und es geht immer um das Gleiche seit 70 Jahren, immer zu Jesus. Und das hat mich einfach gefreut, weil ich den Eindruck hatte, es kommt immer noch an, ja, um was es geht. Sehr beeindruckend, rechts der Manuel Nägele hat dann einfach nochmal aus Männerperspektive gesagt, dass es gar nicht so leicht ist, wenn man als Mann über Probleme reden muss und soll, geht man ja nicht einfach irgendwo hin. Aber irgendwie hat sein Aufruf trotzdem dazu beigetragen, dass hinterher männliche Gesprächspartner auch am Seelsorgepunkt gefehlt haben. Und das ist doch gut, wenn die Sachen mal auf den Tisch kommen und man mal jemanden hat, um darüber zu reden. Links Martin Buchsteiner, einer unserer Hauptreferenten, Fackelträger Österreich, ist er der Leiter und hat an diesem Sonntagvormittag die Bibelarbeit gehalten. Alle Predigten sind im Internet unter jugendtreffen-eitling.de nachzuhören und nächste Woche auch nachzugucken als Videopredigt. Ja, Action muss sein, aber trotz aller Action gab es recht wenige Verletzungen, wofür unsere Sanitätsstation sehr dankbar ist. Und wenn, dann konnten sie auf jeden Fall auch schnell Hilfe leisten. Einer hat sich verletzt, Elle und Speiche gebrochen. Und noch aus dem Krankenhaus eine Mail geschickt, dass es ja relativ leicht ist, so irgendwelche frommen Sachen daher zu sagen, aber wenn es einen dann wirklich betrifft. Und er hat sozusagen aus dem Krankenhaus noch gesagt, jawohl, ich will jetzt aber das, was ich gehört habe, oder ja, auch leben. Und das fand ich auch sehr ermutigend. Ja, also zwischendurch muss man ja auch, man kann nicht nur hören, man muss sich ja auch bewegen. Das sieht nur gefährlich aus, ist aber einfach nur eine sportliche Betätigung. Ja, Tanzangebot. Eine Aktion von unseren Freunden vom offenen Strafvollzug Seehaus. Man muss auch mal aus der Höhe wieder in die Niederung hüpfen oder basteln und natürlich essen. Hefezopf ist immer wichtig. George Werver, 79 Jahre alt, ehemaliger Leiter von OM, Organisation Mobilisation, aber keinesfalls ein alter Mann. Nein, wie ehedem ein Herz für die Weltmission hat das Großzelt mal kurz eingeteilt. Ihr geht nach Afrika, ihr nach Indien und ihr. Und ich habe gedacht, ja, der macht einen Witz. Und hinterher hat er gesagt, und wem das jetzt wirklich ein Anliegen ist, ganz für Jesus sein Leben hinzugeben, der steht jetzt bitte auf. Und dann stand das erste Drittel des Zeltes auf. Also mich lässt das nicht unberührt. Geschichte rechts, Yassir Erik, schon öfter Referent bei uns gewesen, in Korntal im Zentrum für Migration und Integration, bereist viele muslimische Länder, wo er Christen ermutigt und hat natürlich beeindruckende Geschichten zu erzählen, was wirklich Christsein kosten kann. Das Zelt war so voll, dass es bis auf die Straße die Leute standen. Genau, Itemba. Also irgendwie haben wir selber erst gemerkt, dass es ziemlich international ist. Itemba ist eine Splittergruppe von Jugend für Christus aus Südafrika, die 8 Monate in Deutschland sind. Und das Thema Itemba, also Hoffnung, Hoffnung, dass Versöhnung möglich ist zwischen Schwarz und Weiß und zwischen anderen, die sich nicht gut sind, sehr eindrücklich in Tanz, Theater und Botschaft weitergegeben haben. Gerade für unsere jüngeren Teilnehmer ein wichtiger Programmpunkt. Wichtige Referenten, links Philipp Kruse, der das Bibelprojekt leitet. Man kann nämlich einer Generation, die eigentlich gewohnt ist, hauptsächlich Clips oder Bilder zu sehen, die Bibel auch in Videoclips darbieten und so einen wirklichen Zusammenhang durch die Bibel erschließen. Rechts Michael Stahl, manchen von Ihnen vielleicht auch bekannt, selber als ist Bodyguard gewesen für Mohammed Ali, ist selber als junger, als Kind und als Jugendlicher von seinem Vater nicht gut behandelt worden, aber inzwischen ein wirklicher Mann für Männer. Und ich habe hier einen kleinen Beitrag.
Hey Michael, war Gott da? Das kann man eigentlich nicht erklären, aber es ist noch gar nicht lange her.
Warum ist es dir so wichtig, zu jungen Menschen zu sprechen?
Also erstmal, wo ich ein kleiner Bub war, Jugendlicher, ich kannte meinen Wert in keinster Weise. Ja. Und ich habe sehr viel Ablehnung erfahren, Sätze gehört, wie du bist, du kannst nichts. Und das hatte Macht über mein Leben. Ja. Und mir ist einfach wichtig, mitten in diese Ablehnung, in diesen Schmerz, ja, die Liebe hineinzubringen. Ja. Dass die Kinder und die Jugendlichen wissen, wie wertvoll sie sind und dass ihr Leben vielleicht eine ganz andere Bahn einschlägt. Das ist mir wichtig.
Was macht für dich einen echten Mann aus?
Da muss ich eigentlich nur nach Jesus Christus schauen. Das war für mich ein echter Mann, der Mann aller Männer. Und es gab einen Moment in seinem Leben, da lag er im Dreck. Also nicht nur bei der Geburt, sondern da lag er auch im Dreck im Garten Gethsemane. Er hat geweint, hat Angst gehabt. Aber ein paar Sekunden oder ein paar Minuten später, ein paar Augenblicke später, ja, steht er da und sagt, ich bin es. Ja. Und eine Armee, so laut Johannes Evangelium, geht in die Knie. Ja. Und das beeindruckt mich. Ja. Was ist ein richtiger Mann? Der in Liebe und Wertschätzung mit sich, mit seinen Mitmenschen umgeht und der nicht wegschaut, wenn andere in Gefahr sind und der zu seinen Schwächen steht. Das ist für mich wirklich stark.
Also er hatte unglaublich viele Gespräche, auch noch anschließend. Ja, links Andreas Boppert, ein zweiter Hauptreferent, der, ich finde, ziemlich einzigartig im deutschsprachigen Raum Unterhaltung und tiefe Botschaft in eins verquicken kann. Also auch Beispiele zum Hören und Sehen auf unserer Homepage. Ja, abends, was macht man denn abends, wenn um 10 Uhr schon das Programm rum ist? Da geht man natürlich nicht nach Hause. sondern kann man sich auf der Wiese seine eigenen Geschichten mit Jesus rund ums Feuer erzählen. Oder aber man sucht das Gespräch am Leuchtkreuz. Und das haben viele gemacht und viele genutzt, was uns natürlich freut. Ja, das Wetter wurde, wie gesagt, nicht besser. Von Sonntag auf Montag hat es eigentlich nur noch richtig geregnet. Aber nicht schlimm. Wir hatten Menschen mit guter Stimmung. Das sind unsere Freunde von der OF2 Mission, die nächste Woche kommen, genau, die nochmal richtig eingeheizt haben, damit Regen nur noch nachrangiges Problem ist. Genau, das ist ein kleines Theaterstück gewesen, da ging es darum, wer darf eigentlich auf dem Stuhl deines Lebens sitzen? Links der junge Mann symbolisiert Jesus, rechts die junge Frau wollte eigentlich Jesus den Stuhl geben, dass er drauf sitzt und bestimmen kann über ihr Leben, aber wie es im Leben so ist, ruckzuck sitzt man doch wieder selber drauf und hinterher kämpft man sogar mit Jesus ein bisschen drum. Wer hat das Sagen? Ja, sehr beeindruckend am Montagmorgen. Ganz kurzes Zeugnis vom Dr. Bischof Singh. Die Liebe Gottes, also er wurde gefragt, ja, wie denn das ist, also wenn man Verfolgung erlebt, wenn Menschen auch sterben. Er sagt, wenn ihr die Liebe nicht aufgebt, wenn ihr auch eure Feinde weiterliebt, das überzeugt auch die Feinde eben. Er sagt eben, es gibt keine Krone ohne das Kreuz. Und deswegen, also die Botschaften haben einfach dazu angeregt, viel und immer wieder zu sprechen. Und manchmal gingen sogar die Gesprächspartner richtig gehend aus. Ja, Mitarbeiter, Ordner, es ist nur ein Ausschnitt von Mitarbeitern, Brüder, unsere Angestellten, Freunde, die sich hinzugesellen in der Aufbauwoche, in der Abbauwoche. Manche von ihnen waren dabei. Und wir haben dann gesagt, ja, wie können wir uns denn bedanken? Ja, also ein Vergelt's Gott ist schön. Wir haben dann einfach mal gesagt, könnt ihr Teilnehmer nicht mal klatschen, wenn ihr euch bedanken wollt? Und ich saß ja also immer in diesem Zelt. Wir haben immer die Dezibel überwacht, damit keine gesundheitsschädlichen Lautstärken sich da durch das Zelt begeben. Hallo, bisschen mehr Saft. Denn es war richtig laut, es waren 115 Dezibel.
Huh, ein auf Isländisch!
Also, auch Dank für alles Gebet und alles im Hintergrund. Genau, also ein letzter Blick nochmal auf die Wiese und einfach nochmal das, was unseren Schwestern auch wichtig ist. I will follow him. Wir wollen Jesus nachfolgen. Wir wollen uns auch nicht hinter dem Kreuz verstecken, auch wenn das manchmal bequemer ist. Ich selber habe gedacht, oh, was ich da gehört habe, war gar nicht nur für die Teenager, sondern auch für mich. Da habe ich noch manches zu buchstabieren. Und es geht nicht darum, dass irgendwer da in den Mittelpunkt geschoben wird, sondern immer Jesus. Vielen Dank.
Da passt ja jetzt ein gutes Loblied dazu. Für über all das, was wir erlebt haben, wollen wir auch unserem Gott die Ehre geben. Und deswegen singen wir jetzt das Lied Nummer 325. Nummer 325. Ja, er vermag zu geben, er gibt. Und da wollen wir ihm die Ehre geben und seine Güte preisen. Und da passt auch wunderbar der Wochenpsalm von dieser Woche dazu, der Psalm 145. Und da heißt es, ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. Ich will dich täglich loben und deinen Namen rühmen. Herr, du bist groß und sehr zu loben und deine Größe ist unausforschlich. Kindeskinder werden deine Werke preisen und deine gewaltigen Taten verkündigen. Sie sollen reden von deiner hohen herrlichen Pracht und deinen Wundern nachsinnen. Sie sollen reden von deinen mächtigen Taten und erzählen von deiner Herrlichkeit. Sie sollen preisen deine große Güte und deine Gerechtigkeit rühmen. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er ist allen gütig und erbarmt sich aller seiner Werke. Sie sollen reden von seinen mächtigen Taten und erzählen von seiner Herrlichkeit. Das haben wir getan und das wollen wir auch weiter tun. Erzählen von dem, was er getan hat. Auch erzählen von dem, wie er uns gerufen hat auf seinen Weg und uns in Treue begleitet und an sein Ziel bringt. Und deswegen singen wir jetzt das Lied, erzählt von der Größe Gottes, unseres Herrn.
Dann bete ich mit uns. Jesus, danke, dass du der Gott bist, der die Treue hält, uns, die wir oft so untreu sind. Wir wollen dich preisen, wir wollen dir danken für dieses letzte Pfingstwochenende, das du geschenkt hast. Wir wollen dich preisen, dir danken für dein Durchtragen, für dein Helfen, für dein Segnen, dafür, dass du selber gegenwärtig warst und den jungen Menschen, den vielen jungen Menschen, aber auch den Mitarbeitern, jedem begegnet bist. Und wir möchten dich herzlich bitten, dass diese Begegnung bleibt und dass du mitgehst in den Alltag der Einzelnen und dass in dieser jungen Generation ein Aufbruch passiert zu dir hin. Und lass dieses letzte Wochenende dazu beitragen, dass diese Generation zu dir hinrückt und dich in den Fokus, dich in den Blick nimmt und dich im Blick behält. Darum bitten wir sehr herzlich. Danke, dass du jetzt da bist, auch in dieser Nachmittagsstunde und uns begegnen willst. Und wir bitten dich, dass du redest durch dein Wort. Danke, Herr. Amen. Ja, ich habe mir kurz überlegt, was denn passen würde zu dieser Bibelstunde so kurz nach Pfingsten. Und ein Thema, das lag mir sehr, sehr nahe, weil wir es im Hauskreis die letzten Wochen auch behandelt hatten. Und es lag mir aber nicht nur deshalb sehr nahe. Wir hatten es von Josua und dem verheißenen Land, das Josua einnehmen sollte. Und dieses Pfingstjugendtreffen kann man ja auch so sehen wie so ein verheißenes Land, das eingenommen werden will. Da gibt es manche Schlachten zu schlagen und manche Kämpfe zu kämpfen. Und so habe ich gedacht, passt vielleicht dieses Thema Josua, das verheißene Land, zu dieser Stunde heute Nachmittag. Josua war ein dynamischer junger Mann. Er war geistlich, er war auf den Wegen Gottes. Und vor allem aber war er fasziniert von dem großen Führer des Volkes Israel, von Mose. Mose. Irgendwas war besonders an diesem Mose. Er hatte Ausstrahlung und er hatte die Gabe, dieses Volk zu leiten. Und wenn Mose etwas sagte, dann hörten die Menschen. Und was Mose sagte, das war richtig und es war gut. Und Josua merkte, dass Gott selber diesen Mose befähigt hatte und diesen Mose bevollmächtigte. Gott war mit Mose. Eines Tages wurde Josua mit ein paar anderen ausgewählt, um das Land Kanaan auszukundschaften. Mose sagte, dass dieses Land eingenommen werden sollte. Das war ziemlich aufregend für Josua und auch ein bisschen gefährlich. Josua war mit Begeisterung dabei. Und mit Kaleb verstand er sich besonders gut. Kaleb war auch einer, der Gott liebte und der Mose bewunderte. Das Land Kanaan schien ziemlich mächtig zu sein. Die Bewohner waren stark und hatten gute Waffen. Die Städte waren befestigt und es schien sehr, sehr schwierig zu werden für Israel. Josua war auch sehr beeindruckt von all dem. Für ihn allerdings war es keine Frage, dass das Land eingenommen werden kann. Mose hatte es ja gesagt und Gott war mit Mose. Kaleb und Josua verstanden sich auch in diesem Punkt. Das alles war vor über 40 Jahren. Damals traute sich das Volk nicht, dieses Land anzugreifen oder einzunehmen. Und so war Israel für die letzten 40 Jahre in der Wüste. Mose war in dieser Zeit alt geworden. Und eines Tages geschah etwas Sonderbares im Leben des Josua. Mose rief ihn zu sich und außerdem versammelte er das ganze Volk. Dann kam Eliezer, der hohe Priester, und Josua musste zusammen mit dem Priester vor das Volk hinstehen. Mose sagte zu Josua, dass er sein Nachfolger werden würde. Und der Priester, der sprach dann noch ein Gebet und dann gingen alle wieder heim. Josua ging auch heim, nachzulesen in 4. Mose 27, Vers 12. Vielleicht hatte Josua nicht wirklich ganz verstanden, was da gerade abgelaufen ist. Zum Glück ist Mose ja noch fit und im Amt, denn Israel ohne Mose konnte er sich nicht vorstellen. Geht's uns oft nicht so wie dem Josua, habe ich mich gefragt. Die Dinge laufen gut und man ist froh, dass da jemand ist, der vorausgeht. Jemand, der die letzte Verantwortung hat. Josua kannte nichts anderes als Mose, den Führer des Volkes, der von Gott eingesetzt war. Und Josua war begeistert von ihm und von seinem Gott, ein fähiger Mitarbeiter, motiviert, so wie man sich ihn wünscht als Leiter. Aber Gott hatte Pläne und wollte weitergehen mit Josua. Wahrscheinlich wusste er gar nicht recht, wie ihm geschieht, als Mose vor dem ganzen Volk ihn als Nachfolger bestimmte. Aber Josua ließ es zu. Josua war offen. Er war offen für die Horizonterweiterung, die Gott ihm zumutete. Die Geschichte mit Josua von damals ist heute genauso aktuell. Gott hält heute wie damals Ausschau nach Menschen, die sich von ihm herausfordern lassen. Gott ist auf der Suche nach Menschen, die seine Sache weiterführen, sein Reich bauen und Land für ihn einnehmen. Josua war offen für Gottes Berufung. Und mit dieser Offenheit konnte Gott anfangen, in sein Leben hineinzuwirken. Und Dinge nahmen ihren Lauf, die Josua wahrscheinlich nie für möglich gehalten hätte. Wir müssen uns bewusst machen, wenn wir offen sind für Gott und für seine Berufung, dann wird unser Leben spannend und dann passieren Dinge, die wir wahrscheinlich nie für möglich gehalten hätten. Lesen wir mal zusammen, wie alles weitergeht. Und zwar Josua 1, Vers 1 bis 9. Ich lese die Verse, wer will, kann es gerne mitlesen. Josua 1, die Verse 1 bis 9. Nach dem Tod Moses, des Knechts des Herrn, sagte der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, Moses Diener: Mein Knecht Mose ist gestorben. So mach dich nun auf und zieh über diesen Jordan, du und dies ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Kindern Israel, gegeben habe. Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe. Von der Wüste an und diesem Libanon bis an den großen Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter bis an das Meer in Richtung Westen soll euer Gebiet sein. Es soll dir dein Leben lang niemand widerstehen. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Sei getrost und unverzagt. Du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ich ihnen geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe. Sei nur getrost und ganz unverzagt, indem du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst, überall, wohin du gehst. Lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern betrachte es Tag und Nacht, damit du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst weise handeln. Siehe, ich habe dir geboten, getrost und unverzagt zu sein. Lass dir nicht grauen und entsetzen, entsetze dich nicht, denn der Herr dein Gott ist mit dir überall, wohin du gehst. Jetzt tritt also tatsächlich der Ernstfall ein. Mose sagte, er wird zu Josua, er wird sein Nachfolger werden. Und jetzt tritt es tatsächlich ein, was Mose vorausgesagt hat. Und in Josua 1 heißt es, wir haben es gerade gelesen, nachdem Mose, der Knecht des Herrn, gestorben war, sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, Moses Diener: Mein Knecht Mose ist gestorben. So mach dich nun auf und zieh über den Jordan. Du und das ganze Volk, dass ich ihn in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, gebe. So mach dich nun auf und zieh über diesen Jordan. Wie? Über den Jordan. Das ist doch unmöglich. An dieser Stelle. Wie soll das gehen? Das sind Frauen und Kinder und alles Mögliche, was das Volk mitschleppt. So mach dich nun auf und zieh über diesen Jordan. Das Verheißene lag jenseits des Jordans. Und um das Land einzunehmen, musste der Jordan überquert werden. Und am Hermon, am Berg Hermon, war wohl Schneeschmelze zu der Zeit und der Jordan ein reißender Strom. Und über den Jordan zu gehen, das war einfach unmöglich. Aber es war das, was Gott geboten hat. Es war die Herausforderung. Sollen wir doch nicht lieber in der Wüste bleiben? Doch lieber einen Rückzieher machen? Es scheint uns einfach alles ein bisschen zu gefährlich. Geh und mach dich auf, Josua. Es war der nächste Schritt, dass sie über den Jordan gehen sollten. Und der nächste Schritt ist immer der schwerste Schritt. Die Aufforderung Gottes klang eigentlich menschlich gesehen wie Hohn. Er hätte auch sagen können: Stürzt euch in die Fluten und kommt alle um. Es war unmöglich, diesen Jordan zu überqueren, aber es war Gottes Befehl. Und Josua nahm ihn zur Kenntnis mit dem Wissen über drei Dinge. Erstens, aus eigenem Vermögen schaffen wir es nicht. Es wäre blanker Selbstmord. Zweitens, wenn Gott es befiehlt, dann hat es seinen Sinn und dann wird er es uns ermöglichen. Drittens, ich muss ihm vertrauen. Ich muss auf seine Kraft, auf seine Fähigkeiten bauen. Ich muss mich selber hinten anstellen. Meine Instinkte muss ich ignorieren. Ich muss mich selber verleugnen. Und wenn es gelingen soll, dann muss ich ihm ganz vertrauen und ihm ganz gehorsam sein. Mein eigenes Ich muss sterben, wenn meine Füße dieses Land betreten sollen. Josua war das alles bewusst, als er den reißenden Strom auf der einen Seite und das millionenstarke Volk auf der anderen Seite sah. Gott will sich bezeugen. Gott will sich da bezeugen, wo wir Schritte tun, im Gehorsam, und dann erleben wir ihn als einen Gott, der Wunder tut. Und wenn wir uns das jetzt nochmal so bildlich vorstellen, keine Ahnung, vielleicht liefen da auch einige Männer auf und ab und haben geschaut, ob da nicht doch irgendein natürlicher Weg wäre. Ob es nicht doch eine Stelle gäbe, wo man irgendwie gut durchkommt. Aber es gab keine. Es gab keinen natürlichen Weg. Gott sagt, mach dich auf. Und wenn wir an kritischen Übergängen stehen, dann halten wir auch schnell Ausschau nach menschlicher Hilfe. Ich habe mich gefragt, vor welchem Jordan stehe ich denn vor? Welcher Jordan ist es denn bei mir dran zu überqueren, um das Verheißene einzunehmen, um das verheißene Land zu betreten? Vielleicht ist es ein Jordan der materiellen Absicherung, den wir nicht durchqueren wollen oder können, Sicherheiten aufgeben für das verheißene Land, Versorgung oder Absicherung aufs Spiel setzen. Ein solcher Schritt in solchen Zeiten, das ist doch leichtsinnig. Dieser reißende Jordanstrom, das kannst du dir und deiner Familie doch nicht zumuten. Oder ist es ein Jordan der Bequemlichkeiten, der Annehmlichkeiten, die wir nicht bereit sind, hinter uns zu lassen? Das ist alles so schön eingerichtet. Und ich habe auch so einen schönen Freundeskreis und liebe Menschen. Das kann ich nicht zurücklassen, so einfach. Nicht durch diesen Jordan. Vielleicht ist es aber auch ein Jordan der Angst, der Kraftlosigkeit, des Eindrucks, des Unvermögens, der vor dir wie ein reißender Fluss liegt und allein der Gedanke an den nächsten Schritt Richtung verheißenes Land, Richtung Berufung, lässt dich erschrecken. Schaffe ich das? Kann ich das? Was ist, wenn was Unvorhergesehenes passiert? Was ist, wenn die Kräfte nicht reichen? Und so weiter. All diese Argumente stehen gegen Gottes Berufung, gegen Gottes Aufforderung, mach dich auf. Gegen Gottes Befehl, trotzdem loszugehen, um das verheißene Land einzunehmen. All solche Dinge sind mit Sicherheit auch Josua durch den Kopf gegangen, aber er hatte ein paar Lektionen gelernt, als Mose noch lebte, und er wusste, dass über all dem Logischen und all dem Vernünftigen Gottes Berufung und seine Befehle höher zu bewerten sind. Ich möchte ganz kurz ein paar Zeilen zitieren, wo Schwester Ruth Bechtle, die lange Jahre auch Bibelkurse gehalten hat, was darüber schreibt. Schwester Ruth Bechtle schreibt: Jordan heißt, es geht hinab. Da kann man nicht mehr von sich überzeugt sein. Schonung des Eigenlebens bedeutet Dürre und Unfruchtbarkeit. Das Eigenleben muss in den Tod. Jesus und seine Anweisungen müssen den rechten Platz bekommen. Man kann so viel Ballast mitschleppen. Jordan heißt auch Scheidung. Scheidung von der Wüste, von dem ständigen Auf und Ab. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Wir wollen nicht Halt machen vor dem Jordan. Jordan heißt aber auch, den Ausgangspunkt des Sieges gefunden zu haben. Hier lernt man, sich auf den Boden des Sieges zu stellen. Soweit Schwester Ruth Bechtle. So mach dich nun auf und zieh über diesen Jordan. Und es war ja nicht so, dass Josua zu Gott sagen konnte: Gut, wir gehen durch, aber und du sagst uns einfach, wann der Weg frei ist und dann gehen wir los. So war es nicht. Genau so war es eben nicht. Der Weg war nicht frei. Und Josua und das Volk mussten im Vertrauen, und man kann fast sagen im blinden, im naiven Vertrauen, dass Gott einen Weg macht, ihre Füße in diesen reißenden Fluss setzen, bevor irgendetwas passiert ist. Das ganze Volk war in Bewegung, ohne den Weg zu sehen, ohne zu wissen wie. Sie mussten ihre Füße in den reißenden Strom setzen und dann erst hat Gott den Weg geschaffen, nicht schon vorher. Und genau so wird es bei uns auch sein, mit Sicherheit. In einem Lied heißt es: Du rufst mich raus aufs weite Wasser, wo Füße nicht mehr sicher stehen. Dort finde ich dich im Verborgenen. Mein Glaube trägt im tiefen Meer. Es ist an uns, dass wir vertrauen und den ersten Schritt tun. Gott kümmert sich dann um den Rest. Und Ich ermutige uns, diese Schritte im Leben nicht auf sich warten zu lassen, diese Schritte im Leben zu wagen, immer, in jeder Phase des Lebens. Wagen wir sie, damit wir anfangen, das verheißene Land zu betreten, es einzunehmen, damit wir anfangen, in der Berufung zu leben, die Gott für uns bereithält. Und nicht aus unserer eigenen Kraft, sondern immer in seiner Kraft, in seinem Sieg. Und dann schafft Gott dieses Wunder, er legt den Fluss trocken und sie wurden, konnten gut trockenen Fußes, oder vielleicht war es auch noch ein bisschen schlammig und matschig, wir wissen es nicht, durch den Jordan durchgehen. Und Gott hat gehandelt, das Volk hat vertraut und sie waren überwältigt davon, wie Gott sie durchgebracht hat. Und jetzt musste natürlich das Land eingenommen werden. Es war also nur der erste Schritt sozusagen. Gott gibt das Land. Es gab ja auch die Stämme Israels, die östlich vom Jordan bleiben wollten. Mose hatte ihnen das zugestanden. Das waren der Stamm Ruben, der Stamm Gad und der halbe Stamm Manasse. Die hatten gesagt, also wir würden lieber gerne einfach östlich des Jordans bleiben. Ihr könnt das Land einnehmen, wir bleiben lieber östlich. Die mussten zwar dann nachher auch mitkämpfen und helfen erobern, aber sie durften östlich dann eben sesshaft werden. Warum Kanaan? Warum das Land einnehmen? Warum Kanaan, wenn östlich des Jordans doch auch genügend Platz wäre? Damals war ja das Land Kanaan ein geografisch fassbares Stück gewesen. Die Gegend zwischen Ostküste, Mittelmeer und Jordansenke. Hier soll das Volk seinen Wohnsitz finden. In Ägypten waren sie in Knechtschaft und Unterdrückung. Sie waren eingeengt und mussten leiden und für andere arbeiten. Sicher waren sie versorgt und hatten alles, was sie brauchten, aber die Unterdrückung war unerträglich. In der Wüste waren sie wohl frei und ihr eigener Herr, aber es war kein Zuhause. In der Wüste waren sie immer unterwegs. Es war nicht das Leben, das sie sich erträumt hatten. Es war sandig und es war provisorisch. Es war unbequem. Die Wüste war nur die Zwischenstation, die Übergangslösung. Und doch waren sie lange in der Wüste, viel zu lange. Und Kanaan? Für was stand eigentlich Kanaan? Kanaan ist das Land der Ruhe. Das Volk kann endlich zur Ruhe finden. Kanaan ist auch das Land des Besitzes. Es wird ihnen gehören. Sie können in eigenem Interesse darin wirtschaften und es sich zu eigen machen. Kanaan ist auch das Land des Überflusses, ein Land, darin Milch und Honig fließt. Kein karges Land. Und Kanaan ist das Land des Sieges. Gott verheißt ihnen den Sieg über größere und stärkere Völker, die auch Anspruch auf dieses Land erheben. Ich habe mich gefragt, was ist denn eigentlich mein, was ist unser Kanaan? Was ist mein Land der Verheißung? Und warum ist es erstrebenswert? Warum können wir nicht in der Wüste bleiben oder östlich des Jordans? Kanaan ist ein Bild vom Leben in Christus. Der natürliche, nicht wiedergeborene Mensch bewegt sich in Ägypten. Er ist immer unter einer anderen Macht, nämlich unter der Macht des Feindes Gottes. Und der Durchgang durch das Rote Meer, das kann die Wiedergeburt symbolisieren, die Rechtfertigung, der Punkt, an dem ein Mensch zum Glauben kommt und das Blut Jesu für sich in Anspruch nimmt. Wie war es in der Wüste? Sie hatten Siege zu verzeichnen, aber auch Niederlagen. Mehr Niederlagen als Siege. Und die Wüste war nicht das Eigentliche, was Gott mit ihnen vorhatte. Es war nicht die eigentliche Berufung. Es war ein ständiges Auf und Nieder. Die Wüste war Übergangsstation. Und der Jordan dann? Das Bild des Sterbens mit Christus. Wir werden eins gemacht mit seinem Tod. Und dann, wie Paulus sagt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ab jetzt bin ich ganz unter seiner Herrschaft. Ich stehe in der Heiligung. Und wie geht's zu im Land der Gottesherrschaft? Kanaan, ich habe es gerade schon ein bisschen erwähnt, Kanaan ist auch das Land der Siege. Das Schwergewicht ist verschoben. Meist Siege, manchmal Niederlagen. Kanaan ist das Land der Fruchtbarkeit. Ein Land, in dem ich durch meinen Glauben und durch meine Abhängigkeit zu Jesus Frucht bringen kann für die Ewigkeit. Mein Kanaan ist das Land meiner Berufung. Das Land, in dem ich ganz in Christus lebe und er in mir. Das Land, in dem ich Christus entscheiden lasse, in dem ich mich Christus zur Verfügung stelle für seine Ziele. Auch das Land, in dem ich von Christus mir meinen Platz anweisen lasse. Und indem ich das tue, wird Kanaan für mich auch ein Land der Lebensfülle und der vollen Genüge. Warum? Weil ich ganz in der Berufung lebe, für die ich von Gott geschaffen wurde. Und er wird sich dann dort auch um all meine Bedürfnisse und meine Belange kümmern, nicht nur ein wenig, sondern überfließend. Mein Gebet für mich so ist: Herr, mach aus mir einen Menschen, der im Land der Verheißung lebt. Und mir geht es oft so, dass ich den Eindruck habe, dass ich viel zu oft und viel zu leicht und viel zu lange mich mit der Wüste zufrieden gebe. Die Wüste ist nicht unsere Berufung. Und doch geben wir uns so oft damit zufrieden. Wenn unser Leben Bedeutung haben soll, wie das von Josua, dann müssen wir uns aufmachen, das Verheißene zu erobern, das verheißene Land einzunehmen. Wenn unser Leben Bedeutung haben soll für die Ewigkeit, dann müssen wir unser Land einnehmen, dann müssen wir in unserer Berufung leben. Und ganz zum Schluss, es ist zwar jetzt schon 5:05, aber ganz zum Schluss möchte ich noch den Kaleb erwähnen, denn der Kaleb, der begeistert mich in dieser Geschichte. Der Kaleb ist für mich ein Riesenvorbild. Wir haben ja vorher schon vom Kaleb gehört. Der Kaleb war inzwischen auch schon 85 Jahre alt, als das Land verteilt wurde. Er war ein alter Mann geworden. Er war 85 Jahre, wie gesagt. Und die Menschen zur Zeit Josuas wurden geringfügig älter. Also Mose war, glaube ich, 120, als er starb. Aber sie waren jetzt nicht mehr so ganz viel älter wie wir. Aber also 85 Jahre war schon ein stolzes Alter für auch die Zeit damals. Und der Kaleb, der ging dann hin zu dem Josua und hat ihn erinnert an das Versprechen, das Mose ihm gegeben hat damals. Und er erinnert ihn und sagt, das ist Josua 14, Vers 10. Und nun sieh, der Herr hat mich leben lassen, wie er gesagt hat. Es ist nun 45 Jahre her, seit der Herr das zu Mose sagte, als Israel in der Wüste wanderte. Und nun sieh, ich bin heute 85 Jahre alt. Und ich bin heute noch so stark, wie ich an dem Tag war, als Mose mich aussandte. Wie meine Kraft damals war, so ist sie auch jetzt, um zu kämpfen und aus- und einzuziehen. So gib mir nun dieses Gebirge, von dem der Herr an jedem Tag geredet hat. Denn du hast es am selben Tag gehört, dass dort die Enakiter, das große und feste, die Enakiter und große und feste Städte sind. Vielleicht wird der Herr mit mir sein, dass ich sie vertreibe, wie der Herr gesagt hat. Das segnete ihn Josua und gab Kaleb das Erbteil. Bewundernswert, der Mann. So gib mir nun dieses Gebirge, damit ich sie vertreibe. Eigentlich hätte er doch auch sagen können, Josua, gib mir ein ruhiges Fleckle Erde, dass ich irgendwo sein kann und ruhig alt werden kann. Er hätte es verdient gehabt. Er hat viel geleistet in seinem Leben. Aber für Kaleb ist es keine Option. Für Kaleb ist klar, er will im verheißenen Land leben und er will das Land einnehmen. Er weiß, und das hat er gelernt, aus eigener Kraft kann er nicht. Aber er weiß auch, Landnahme bedeutet Kampf und Unannehmlichkeiten in Kauf zu nehmen. Und dazu war er bereit, nicht nur mit 40 damals, sondern auch mit 85 Jahren. Das bewundere ich an ihm. Ich wünsche mir für mein Leben bis zum Schluss in dieser Berufung zu leben, die Gott für mich hat. Nicht nur, wenn ich jung bin und leidenschaftlich oder begeisterungsfähig, sondern auch dann, wenn viele Jahre schon vergangen sind. Und nicht im eigenen Vermögen, nein, aus der Kraft Gottes heraus und in der Abhängigkeit zu Jesus. Mich hat auch der George Werver beeindruckt am Pfingstjugendtreffen. Ich glaube, ist 78 oder 79 Jahre alt und ist immer noch unterwegs, um das Evangelium auszubreiten in der Welt. Und dann sagte er, es gibt keinen Ruhestand für Jesus Nachfolger. Und genau das hat Kaleb gelebt. Und es ist an uns zu fragen, was sind meine Aufgaben, was ist meine Berufung in jeder Phase meines Lebens? Ich wünsche uns, dass wir Josuas und Kalebs sind, bereit für das Verheißene in Besitz zu nehmen und in der Berufung Gottes zu leben. Und heute ist ja auch im Anschluss der Bibelstunde das Angebot, zum Kreuz zu kommen, zu verweilen, zu beten, alleine oder auch mit jemand zu beten. Es sind auch Mitarbeiter da, die erkennt man am Namensschild. Man darf gerne auch einfach ein Anliegen aufschreiben und dalassen. Das geben wir gerne weiter und wir werden dafür beten. Herzliche Einladung dazu. Auch im Blick auf die Dinge, die vielleicht heute Nachmittag irgendwie klar wurden oder angesprochen wurden. Und ich möchte jetzt einfach noch beten mit uns. Jesus, danke, dass wir dich haben. Danke, dass wir unser Leben nicht alleine leben müssen. Danke, dass du uns immer wieder herausforderst, im ganzen Vertrauen Schritte im Glauben zu tun. Lehre uns, dir zu vertrauen und hilf uns, ja, ganz dir zu vertrauen, dir auch alles zuzutrauen. Zeige uns das Land unserer Berufung immer wieder. Zeig uns, was unsere Aufgaben, was unsere Herausforderungen von dir für unser Leben sind und lass sie uns in Angriff nehmen. Lass uns im verheißenen Land leben und nicht in der Wüste. Und wenn es gilt, einen Jordan zu durchschreiten, dann bitte ich dich, dass du uns trockenen Fußes durchbringst, dass wir Schritte wagen und du einen Weg bahnst, aber dass wir die Schritte im Vertrauen auf dich wagen. Danke für diese Geschichte, die so lehrreich und so spannend ist. Lass es unsere Geschichte werden. Ich danke dir dafür, Herr. Amen. Jetzt singen wir zusammen, und zwar das Lied Nummer 321. Ja, Ihnen allen eine ganz gute und gesegnete Woche und bis nächsten Sonntag zur gleichen Zeit hier. Auf Wiedersehen.